Breitband. Topic.
Alan Turing, vielleicht die einflussreichste Persönlichkeit des frühen Computerzeitalters. Bereits vor Jahrzehnten entwickelte der Mathematiker programmierbare Maschinen. Er folgte dabei von Anfang an der Überzeugung, dass tatsächlich intelligente Maschinen nur eine Frage der Zeit sein würden.
Aber was ist aus den Ideen von Alan Turing geworden? Welche Bedeutung kommt dem berühmten Turing-Test heute noch zu? Und stehen wir kurz vor dem Durchbruch? Will sagen, werden die Maschinen in Kürze intelligent? Sind Siri und Co. schon die Vorboten?
Ja, große Frage. Tariq Amir nimmt uns mit auf eine Zeitreise, angefangen bei den frühen Träumen von sprechenden Maschinen bis zu den heutigen Visionen, zum Beispiel dem semantischen Web eines Stephen Wolfram. Vielleicht einem der Nachfolger Turings, die in der Gegenwart zu den großen Kapazitäten gehören. Mit ihm sprechen wir nachher, vorher der Beitrag von Tariq Amir.
Während des Zweiten Weltkriegs dirigierte die deutsche Wehrmacht ihre U-Boot-Flotte im Atlantik über Kurzwelle mit Hilfe von Morsebotschaften. Die Befehle waren mit der eigens dafür entwickelten Kodiermaschine Enigma verschlüsselt. Ihr Code galt als unknackbar.
Am Mast die Siegeszeichen, jeder Wimpel ein versenktes Schiff.
Doch ab 1943 konnten die Briten alle Nachrichten der Wehrmacht mitlesen. Die deutsche U-Boot-Flotte wurde zum größten Teil versenkt. Führender Kopf der Codeknacker war der junge britische Mathematiker Alan Turing. Schon 1936 hatte das exzentrische Genie mit seinem Aufsatz On Computable Numbers das Konzept des ersten programmierbaren Computers entworfen.
A computer is a universal machine. It can carry out any task.
Er war davon überzeugt, dass Denken letztlich nichts anderes als eine Abfolge von Rechenvorgängen ist, für die man ein menschliches Gehirn nicht zwingend benötigt. 1950 sagte er für das Jahr 2000 denkende Maschinen voraus. Intelligent soll eine Maschine sein, wenn sie seinen Turing-Test besteht. Darin versucht ein Computer, einem Menschen in einer Bildschirmkonversation vorzugaukeln, er sei ein Mensch. Allerdings ist diese Täuschung bis heute nicht gelungen. Häufig verraten sich die Computer schon nach wenigen Sätzen mit unpassenden Antworten. Dafür können sie intelligentes Verhalten aber immer besser simulieren. Schachcomputer besiegen mittlerweile die stärksten menschlichen Gegner. 2011 entwickelte IBM den Supercomputer Watson, der in der Quizshow Jeopardy erfolgreich die menschlichen Kandidaten schlug.
Ich weiß nicht, ob ich eine Turing-Maschine bin. Ich bin eine künstliche Intelligenz.
Im Internet macht das sogenannte semantische Web große Fortschritte. Bei der semantischen Suche geht es darum, Suchworte nicht nur als Folge von beliebigen Buchstaben zu verarbeiten, sondern ihre Bedeutung in der realen Welt zu berücksichtigen. Google hat diesen neuen Ansatz bereits in sein englischsprachiges Suchangebot integriert. Der sogenannte Knowledge Graph stellt die Suchergebnisse dabei in einem inhaltlichen Kontext dar. Für Leonardo da Vinci zeigt der Knowledge Graph nicht nur eine Kurzübersicht zu dem Künstler an, sondern er verweist auch mit Bildern auf weitere wichtige Renaissance-Maler. Die neue Funktion hilft auch, um Synonyme voneinander zu unterscheiden. Bislang weiß Google etwa bei dem Begriff Taj Mahal nicht, ob man das Gebäude oder eine Person meint. Nun zeigt der Knowledge Graph nicht nur ein Foto des Marmormausoleums in Indien sowie dessen wichtigste Daten, sondern er weist auch auf den gleichnamigen amerikanischen Bluesmusiker hin.
Hallo Siri.
Hallo Fabian.
Magst du Tiere?
Alles, was ich brauche, habe ich in der Cloud.
Siri, Apples persönlicher Sprachassistent, zeigt, wie weit die simulierte Intelligenz bereits in unseren Alltag vorgedrungen ist. Für seine Antworten greift Siri unter anderem auf die semantische Suchmaschine Wolfram Alpha zurück. Sie ist vor allem auf naturwissenschaftliche Zahlen, Fakten und ihre statistischen Zusammenhänge in der realen Welt spezialisiert. Ihr Erfinder ist der Mathematiker Stephen Wolfram. Seine Suchmaschine verknüpft einzelne Informationen mit Hilfe von Algorithmen zu Antworten. So kann sie etwa darüber aufklären, wie das Wetter in Stephen Wolframs Geburtsstadt war, als er 50 Jahre alt wurde. Eines Tages soll Wolfram Alpha auf jede Frage eine Antwort geben können. Denn ganz im Geiste Alan Turings misst auch Stephen Wolfram den Fortschritt daran, dass sich immer mehr Dinge berechnen lassen.
Ja, und wohin das führen kann, das wollen wir uns von dem britischen Physiker und Mathematiker Stephen Wolfram höchstpersönlich erklären lassen. Vera, du hattest in dieser Woche Gelegenheit, mit Stephen Wolfram über Skype zu sprechen. Das scheint ja ein ziemlich bewegendes Gespräch gewesen zu sein. Du hast es nämlich gleich so rausgetwittert. Das war bewegend.
Ja, man hat ja nicht alle Tage die Gelegenheit, mit einem Genie zu sprechen. Mit 15 hat er seinen ersten Artikel über Teilchenphysik veröffentlicht.
Atemberaubend. Meiner steht noch aus.
Ja. Dachte, du warst 16.
Habe ich vorhin behauptet, ja. Stephen Wolfram war in England dieser Tage, natürlich zu den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Alan Turing.
Ja, und genau da haben wir ihn erreicht. In England wird ja in diesem Jahr sehr viel an Turing gedacht. Es gibt Gespräche, Konferenzen, Ausstellungen und so weiter. Und ich habe Stephen Wolfram zuerst gefragt, welche Bedeutung Turing heute an seinem 100. Geburtstag für uns hat.
Well, I think the big thing that Alan Turing did was in 1936, when he figured out this idea of universal computing.
Seine größte Leistung war sicherlich, dass er 1936 eine allgemeingültige Berechenbarkeit von Dingen entwickelt hat. Die Menschen hatten nur eine Ahnung von automatisierten Rechenprozessen, aber sie wussten nicht wirklich, was das bedeuten würde. Man dachte, man bräuchte eine Maschine für die Addition, eine andere für die Multiplikation und so weiter. Alan Turing hat erkannt, eine Maschine kann so programmiert werden, dass sie jegliche Berechnung durchführen kann. Das war eine entscheidende Idee. Dadurch wurde Software erst möglich. Und dadurch wurde das Computerzeitalter erst ausgelöst. Ich glaube allerdings, dass wir hier erst ganz am Anfang stehen und dass da noch sehr viel auf uns zukommen wird.
And there's a lot more to come.
Zu Beginn dieser Sendung haben wir über den Google Knowledge Graph gesprochen und über die Wissensmaschine Wolfram Alpha. Wie viel von Alan Turing, seinen Ideen, seiner Arbeit findet sich in Wolfram Alpha?
Well, at some level, you know, we can trace almost anything about modern computation back to Turing.
In gewisser Hinsicht können wir fast alles in der modernen Computerwelt zurückführen auf Turing. Wolfram Alpha ist ein sehr ausgeprägtes Beispiel der Ideen Turings. Das Prinzip, alles in dieser Welt berechnen zu können, erscheint dem Menschen heute einleuchtend. Wenn man Wolfram Alpha irgendeine Frage stellt, zum Beispiel, wo wird der Mond morgen Nachmittag um 4 Uhr stehen? Stellt dieses System alle möglichen Berechnungen an. Und die Tatsache, dass ein System alles Mögliche berechnen kann, ist im Grunde die Verkörperung der Idee der umfassenden Berechenbarkeit. Das System ist vergleichbar mit der Idee, wenn es irgendwo auf der Welt einen Experten gibt, der eine ganz bestimmte Frage auf der Grundlage seines Wissens beantworten kann, dann sollte das von einem System auch beantwortet werden können. Vor 30 Jahren habe ich ein Projekt begonnen und ich habe angenommen, dass man einen Großteil des Weltwissens errechenbar machen kann, wenn wir so etwas Ähnliches wie ein menschliches Gehirn bauen könnten, etwas, das man mit Wissen füttern kann. Damit würde man Wissen errechenbar machen können. Nach einer ganzen Zeit wurde mir klar, dass das nicht der einzige Weg war, Wissen zu errechnen. Wenn man reine Mathematik einsetzt, kann man ein System entwickeln, das eine Reihe von Dingen in dieser Welt errechenbar macht. Und das hat zur Entwicklung von Wolfram Alpha geführt.
Das ist genau das, was die Menschen heute wollen, wenn sie ins Internet gehen. Sie suchen nicht nur nach Informationen, sie suchen auch nach Antworten. Was denken Sie, werden Computer uns eines Tages so gut verstehen, wie Menschen sich untereinander verstehen? Wird der Computer in Zukunft in der Lage sein, Antworten zu geben?
Yes, that's what Wolfram Alpha is doing, and it seems to be working remarkably well.
Ja, ganz bestimmt. Wolfram Alpha macht das schon heute und es funktioniert bemerkenswert gut. Es gibt dabei verschiedene Ebenen der Herausforderung. Eine ist, wie Sie bereits angedeutet haben, versteht der Computer, was wir Menschen von ihm wollen. Uns ist es gelungen, dass man eine Frage in ganz normaler Alltagssprache stellen kann. Bislang allerdings nur auf Englisch. Und bei 90% der Fragen an unser System versteht es, was die Person tatsächlich wissen will. Und dann nehmen wir diese gewissermaßen unzureichende menschliche Ausdrucksweise und übersetzen sie in eine ganz präzise Rechensprache, mit der dann Berechnungen angestellt werden können. Dafür müssen wir natürlich viel Wissen im Hintergrund haben. Google durchsucht das Netz nach verschiedenen Datenbrocken. Wir machen etwas anderes. Wir nehmen tausende ursprüngliche Daten, sowohl historische als auch Echtzeitdaten. Dann nehmen wir diese Rohdaten und lassen sie durch mehrere verschiedene Berechnungsmethoden, verschiedene Algorithmen und Modelle laufen, die in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen existieren, und errechnen daraus dann eine Antwort. Auf die meisten dieser gestellten Fragen kriegt man im Internet keine Antwort. Niemand hat bisher die Antwort auf eine Webseite geschrieben. Die einzige Möglichkeit ist, die Antwort neu zu berechnen.
Können Sie sich vorstellen, dass Computer eines Tages das von Menschen generierte Wissen nehmen, um eigenes Wissen zu produzieren? Oder anders gefragt, dass wir von den Computern lernen und nicht die von uns?
Every day there are
Jeden Tag wird aus den Anfragen an Wolfram Alpha neues Wissen berechnet. Auf Fragen, die so noch nie vorher gestellt wurden. Wenn wir heute an Technologie denken, dann denken wir an Material aus der physischen Welt. Flüssige Kristalle zum Beispiel oder Magnete, die wir dann für einen bestimmten Zweck einsetzen. Wir machen das ganz ähnlich. Wir nehmen unterschiedliche Programme, die für unterschiedliche Anwendungen nützlich sind. Mit dieser Methode können wir neue Dinge erschaffen. Vor ein paar Jahren haben wir zum Beispiel eine Webseite entwickelt, die Wolfram Tones heißt, und kleine Musikstücke erschafft. Das geschieht dadurch, dass wir das ganze Universum nach möglichen Programmen durchsuchen, die dann für das menschliche Hörempfinden wohlklingende Melodien berechnen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass menschliche Komponisten sagen würden, wir, die Menschen, müssen die Initiatoren von Kreativität sein. Wir können Computer benutzen, um diese Kreativität dann zu gestalten. Aber unsere Webseite wird tatsächlich oft von Musikern benutzt, die, wie Sie sagen, sich dort Anregungen holen. In der Zukunft wird das ganz selbstverständlich sein, dass kreative Prozesse errechnet und nicht Schritt für Schritt von Menschen geschaffen werden.
Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Programme sich verselbstständigen und dass wir die Kontrolle über sie verlieren?
Vieles heutzutage basiert auf Computerprogrammen, zum Beispiel der Aktienhandel oder irgendwelche Maschinen. Was man bedenken muss, wenn man intelligente Systeme entwickelt, die dann alle möglichen tollen Dinge machen, ist, dass irgendwo der Mensch hineinspielt. Und zwar an der Stelle, wenn es um den Zweck der Maschine geht, wenn es darum geht, wie sie sich entscheidet. Sie kann alle intellektuellen Fähigkeiten eines Menschen haben, aber irgendwann geht es um die Frage, wofür soll sich diese Maschine entscheiden? Wenn wir ihr eine Art Gespür für ihren Daseinszweck einpflanzen, der sich nachteilig auf uns auswirkt, dann haben wir ein Problem. Ich vermute aber, dass es immer mehr zu Symbiosen zwischen Menschen und digitalen Systemen kommen wird, dass aber die Menschen immer noch den endgültigen Daseinszweck einer Maschine bestimmen werden.
Ein optimistischer Ausblick von Stephen Wolfram. Er fürchtet also keinen Kontrollverlust. Mal was ganz anderes als die Meckels und Schirmachers. Das gesamte Gespräch, lass mich das mal kurz sagen, das gesamte Gespräch können Sie nachhören im Original in Englisch auf breitband.de, radio.de.